SRF 3.
Der mutmaßliche Mörder einer Genfer Sozialtherapeutin steht seit heute vor Gericht. Der Fall hat im Kanton Genf einiges in Bewegung gebracht. Primarschüler in der Schweiz sollen Französisch büffeln. Die Lehrer stehen hinter den Plänen des Bundesrates. Rechtsextreme marschieren in Dresden auf. Bei der Feier zur deutschen Einheit beschimpfen sie Kanzlerin Merkel als Volksverräterin. Das Wetter heute und morgen ist es oft sonnig. In der Ostschweiz und in Nordbünden gibt es zeitweise Wolken. Info 3, Mikrofon Daniel Hofer. 3 Jahre ist es her, da wurde in Genf eine Sozialtherapeutin brutal ermordet. Mutmaßlich von einem verurteilten Sexualstraftäter. Die Therapeutin hatte den Mann auf einem Freigang begleitet. Seit heute Morgen steht der mutmaßliche Täter deswegen in Genf vor Gericht. Der Fall warf hohe Wellen, denn eine Administrativuntersuchung brachte an den Tag, dass der Täter das Gefängnis nicht hätte verlassen und keine Freigänge hätte machen dürfen. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi, Sie verfolgen für uns den Prozess in Genf. Was haben diese ersten Stunden im Gericht gebracht?
Soeben hat die Befragung des Angeklagten begonnen. Der Ton hat sich verschärft. Morgen und übermorgen sind dann 2 Tage reserviert für die Anhörung der 4 Psychiater, die das Profil des Angeklagten analysierten. Im Zentrum des Interesses steht die Frage der lebenslangen Verwahrung des mutmaßlichen Mörders. Die Anklagen werden diese fordern. Das Urteil wird dann voraussichtlich Ende nächster Woche gefällt.
Das Genfer Kantonsparlament hat als Konsequenz des Mordes im Februar beschlossen, dass Therapeuten und Psychiater die Behörden über die Gefährlichkeit eines Häftlings informieren müssen. Wird das jetzt auch so umgesetzt?
Ja, in Genf liegen seit der Therapie und Strafvollzug vollumfänglich in der Hand der Sicherheitsdirektion des Kantons. Das heißt beispielsweise, dass nun jedes Dossier eines Antrags auf Freigang für einen Häftling über den Schreibtisch des Sicherheitsdirektors Guillermo de geht, etwas, das im Fall Edwin trotz bestehendem Gesetz nicht so gehandhabt worden war. Zahlreiche Fehler im Strafvollzug wurden von der Genfer Regierung zum Teil bereits zugegeben, zum Beispiel bei der Risikoeinsetzung des Angeklagten. Es hätte zum Beispiel eben nie dazu kommen dürfen, dass der Angeklagte ein Messer kaufen konnte unter dem Vorwand, sich für seine Pferdetherapie ein Werkzeug zur Hufpflege zu beschaffen. Auch die Reittherapie außerhalb des Gefängnisses hätte nicht bewiesen werden dürfen, ohne eine externe sorgfältige Beurteilung der Gefährlichkeit des Gefangenen.
Wegen des Mordes an der Sozialtherapeutin setzte das Parlament eine Untersuchungskommission ein. Ganz kurz, was erwartet man von diesem Bericht?
Nach wie vor nicht geklärt sind eben die Verantwortlichkeiten im aktuellen Fall und da soll dieser Untersuchungsbericht Aufschluss geben.
Information von Barbara Golpi direkt aus Genf. Wir entschuldigen uns für die schlechte Telefonleitung. In Ungarn und Kolumbien gingen die Menschen gestern an die Urne. In Ungarn allerdings wurden nicht genug Stimmen abgegeben und in Kolumbien hatte das Abstimmungsresultat so niemand erwartet. Mehr dazu nach den Nachrichten mit Kevin Kahnes.
Französisch in der Primarschule, das soll in der Schweiz Pflicht werden. Die Lehrerverbände unterstützen die Pläne des Bundesrats. Sie wollen den Kantonen aber einen gewissen Spielraum lassen. So sollen diese selber entscheiden können, auf welcher Stufe der Primarschule der Französischunterricht beginnt. Der Bundesrat will die Pflicht, Französisch zu lernen, im Sprachengesetz festschreiben. Er hat dazu 3 Vorschläge in die Vernehmlassung geschickt. Die Landesregierung reagiert damit auf Pläne einiger Kantone, Französisch in der Primarschule ganz zu streichen. Der Nobelpreis für Medizin geht an den Japaner Yoshinori Ozumi. Das hat das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt gegeben. Der Zellbiologe beschäftigt sich mit der Zellerneuerung und der Reaktion des Körpers auf Hungern und Infektionen. Er erforscht, wie Zellen eigene Bestandteile abbauen und verwerten. Dieser Vorgang ermöglicht auch den Abbau von Viren und Bakterien im Körper. Der Nobelpreis für Medizin ist mit umgerechnet über 900.000 Franken dotiert. Deutschland feiert heute zum 26. Mal den Tag der deutschen Einheit. Rund um die zentrale Feier im ostdeutschen Dresden ist die Lage jedoch angespannt. Die Polizei drängte Demonstranten zurück. Hunderte Anhänger des rechtsextremen Pegida-Bündnisses hatten sich vor dem offiziellen Empfang versammelt. Sie beschimpften Politiker, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck. In den Kaderpositionen von Schweizer Unternehmen sind Frauen unterdurchschnittlich vertreten. Wie eine Studie der Großbank Credit Suisse zeigt, liegt der Frauenanteil auf der höheren Führungsebene bei 6,7%. In der EU sei er im Schnitt fast doppelt so hoch und international liege er sogar noch etwas höher. Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic ist am Turnier von Peking ausgeschieden. Sie verlor in der zweiten Runde gegen die Kasachin Jaroslava Schwedowa in 2 Sätzen. Zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.169 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.0912 Franken gehandelt und der Dollar zu 97,14 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen ist es beidseits der Alpen oft sonnig. In der Ostschweiz und in Nordbünden gibt es zeitweise dichtere Wolken. Morgen Vormittag liegt über dem Flachland gebietsweise Hochnebel. Die Höchsttemperatur liegt um 16 Grad, im Süden bis 21 Grad.
Mittag.
Eine Plakat- und TV-Kampagne ohne Beispiel hatte die ungarische Regierung lanciert. Denn Ungarn wurde eingebläut, dass sie die Pläne der EU in der Flüchtlingspolitik abzulehnen hätten. 40% der Stimmberechtigten hörte auf die Regierung Orban und zeigte der EU geschlossen die rote Karte. Die anderen 60% blieben zu Hause. Trotzdem feiert die Regierung das als Erfolg. Auf den Straßen in Budapest sehen die Menschen das allerdings anders. Urs Bruderer hat sich umgehört.
Ein junger Mann, kurzer Bart, Ohrclip, löcherige Jeans, lacht entspannt und schießt dann los. Ich möchte keine Einwanderer hier, sagt er. Die haben uns schon genug Probleme gemacht, als sie letztes Jahr durch Ungarn reisten. Da hätten doch mehr als 40% abstimmen gehen sollen gestern. Er ist enttäuscht. Eine Roma sieht es ähnlich. Ich habe Kinder und Enkelkinder und mache mir Sorgen. Bei dem, was wir aus Paris und Köln hören, dürfen wir nichts Gutes erwarten, wenn jetzt die Migranten kommen. Sie hat nicht nur die Propaganda der Regierung aufgesogen, die seit Monaten vor Terror und Verbrechen warnt, sondern auch die Drohung gehört, dass den Roma die Gelder gekürzt würden, falls Ungarn Flüchtlinge aufnehmen müsste. Doch die neueste kommunikatorische Verrenkung der Regierung, eine ungültige Abstimmung als Erfolg zu feiern, macht sie nicht mit. Eine Volksabstimmung, die daran scheitert, dass 50% der Wahlberechtigten teilnehmen müssen und darum ungültig ist, ist eine Niederlage. Ein enttäuschter Handwerker sucht nach Gründen dafür und kann keine finden. Ich verstehe es nicht. Es gibt Momente in einer Demokratie, wo man etwas tun kann und dann muss man es auch tun. Für ihn ist es eine dunkle Stunde in der jungen ungarischen Demokratie, wenn die Bevölkerung ihre Meinung äußern kann und 6 von 10 Wählern darauf verzichten. Für einen älteren Herrn mit Hut und Krawatte hingegen war der Boykott noble demokratische Pflicht.
Ich bin nach Hause geblieben, weil ich wollte, dass meine Stimme nicht ausnutzen könne, niemals und niemand.
Diese Regierung lüge noch frecher als frühere, die fremdenfeindliche Kampagne habe ihn empört. Er freut sich darüber, dass nur gut 3 Millionen Ungarn an der Abstimmung teilnahmen. Genauso wie diese Frau. Ich hoffe, dass Europa die Stimmen der 5 Millionen anderen Ungarn und Ungarinnen gehört hat, die nicht so denken wie die Regierung. Doch die Regierung verkauft die ungültige Abstimmung als Erfolg, weil die, die daran teilnahmen, ihr zu 98% folgten. Das ist der Zynismus der Macht, dass sie ihre Niederlage nicht anerkennen wollen, sagt eine junge Frau, die ihren Hund spazieren führt. Ein Rentner geht noch weiter. Wenn die wirklich glauben, dass das ein Erfolg war, dann werden sie nicht mehr lange an der Macht sein. Wer klug ist, weiß, dass dies eine Niederlage war. Ihn, einen Orban-Gegner, freut's. Doch Ungarn bleibt ein gespaltenes Land. Und die vielen Anhänger des Premierministers nehmen die gestrige Schlappe gelassen. Orban kann aus allem etwas machen. Warten wir es ab.
Info 3 Mittag.
Es war ein schwerer Gang vor die Medien für den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos.
Yo los convoqué. A que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no.
Er habe die Kolumbianerinnen und Kolumbianer dazu eingeladen, sich zu äußern, ob sie den Friedensvertrag mit der FARC unterstützen wollen oder nicht. Und die Mehrheit habe Nein gesagt. Das Volk lehnte den Friedensvertrag mit 50,2% Nein-Stimmen ab. Zwar äußerst knapp, aber Nein ist Nein, und das hat bei der Regierung und den Unterstützern des Abkommens für Ernüchterung gesorgt. Ich habe unseren Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann in Bogotá gefragt, warum es zu diesem überraschenden Resultat gekommen sei.
Ich glaube, die Friedensverträge waren gesellschaftlich einfach zu wenig breit abgestützt. Es gibt einen Punkt in diesem Friedensvertrag, das Thema Gerechtigkeit, das die Leute eben nicht schlucken wollten. Das hat sich in den Umfragen zunächst nicht widerspiegelt. Aber wenn man mit den Leuten geredet hat und auch in den Diskussionen, in den Medien, ist immer wieder der Punkt des Thema Gerechtigkeit zum Vorschein gekommen, und die Leute haben sich daran gestört, dass die FARC-Guerilla einfach sehr, sehr leicht angefasst wurde. Also man hatte mit kurz gesagt den Eindruck, die FARC käme zu gut davon.
50 Jahre Krieg mit der FARC und die Abstimmung über den Vertrag führt zu einer Stimmbeteiligung von 37%. Gibt es eine Erklärung für diese aus hiesiger Sicht so tiefe Beteiligung?
Kolumbien ist einfach keine perfekte Demokratie. Es ist historisch zwar die älteste in Lateinamerika, aber in der Praxis doch eine, die über Jahrzehnte hinweg sehr autoritär war, meistens mit Ausnahmezustand regierte, der dann für die Wahlen kurz ausgesetzt wurde. Also ein wirklich autoritäres Muster. Und viele Leute haben sich einfach nicht beteiligen wollen, historisch auch schon nicht beteiligen wollen an den Wahlen, um nicht mit einer der vielen Konfliktseiten und Waffen in Kontakt zu kommen.
Sie haben es angetönt, die Gegner des Abkommens beklagten sich, dass FARC-Mitglieder maximal für 8 Jahre ins Gefängnis müssen. Lässt sich die FARC überhaupt auf ein Friedensabkommen mit schärferen Strafen ein?
Das muss sich zeigen natürlich, aber es geht im vorliegenden Muster des Friedensvertrages eben darum, dass die FARC nicht ins Gefängnis muss. Und das ist die zentrale Forderung von Seiten der Opfer und von Seiten der politischen Rechten, dass es zu Gefängnisstrafen kommen muss für die FARC-Spitze. Und immerhin hat jetzt die FARC aus Havanna verlauten lassen, dass man bereit sei, im Prinzip weiter zu verhandeln oder eben neu zu verhandeln. Und das kann nur heißen, dass die FARC härtere Strafen in Kauf nehmen muss.
Sagt Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Miriam Knecht und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.